Passionswege.
Eine schrittweise Annäherung zur Fastenzeit.
Mutige Gedanken zum Nachhören und Weiterdenken.
Passionswege.
Eine Sendereihe für mutige Ohren.
Ja, mein Name ist Josef Haslinger. Ja, ich bin Schriftsteller, das auf jeden Fall, und das werde ich auch weiter sein. Ich bin aber auch lehrend tätig an der Universität in Leipzig als Professor am Literaturinstitut, und das werde ich bald nicht mehr sein. Da gehe ich in Pension. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, das heißt Groß-Meinhatz. Das hatte nicht einmal eine eigene Kirche, aber ein eigenes Wirtshaus immerhin und gehörte zur Pfarre Etzen, wo auch die Schule war, die Volksschule. Das ist wirklich ein kleines Dorf. Damals war die höchste Hausnummer war Nummer 32, aber da gab es dazwischen ein paar Lücken, also vielleicht 25 Häuser. Im Grunde fast alles Bauernhäuser und auch meine Eltern waren Bauern. Wir waren 6 Geschwister. Ich sage immer scherzhalber, wir waren 5 Brüder und jeder hatte eine Schwester, was die Leute irritiert, weil wir natürlich alle dieselbe Schwester hatten. Das war im Dorf selbstverständlich, dass Kinder, sobald sie irgendwie sich nützlich machen konnten, wurden sie zur Arbeit herangezogen. Und so habe ich eigentlich auch von Kindheit an am Bauernhof schon gearbeitet. Wir haben geholfen im Stall natürlich bei der Fütterung, aber auch auf dem Feld. Und mit 5 Jahren bin ich schon Traktor gefahren. Immerhin hatte mein Vater damals schon einen Traktor. Und da war er einer der ganz wenigen im Ort. Er war überhaupt der Erste im Ort, der einen Traktor sich anschaffte. Es war die Zeit, als so einerseits fielen alle Knechte und Mägde, die es früher mal gegeben hat, weg. Die hat es auch auf unserem Hof vor meiner Zeit, vor meiner Erinnerung, also vor dem Zweiten Weltkrieg nehme ich an, gegeben. Auf der anderen Seite war die Landwirtschaft noch nicht wirklich industrialisiert, sodass eigentlich enorm viel zu arbeiten war für meinen Vater, meine Mutter, meine Großmutter. Mein Großvater lebte damals auch noch, war allerdings schon sehr alt. Also die haben wirklich gerackert. Und es mussten auch zu sehr vielen arbeiten, mussten Leute, Nachbarinnen und Nachbarn, Tagelöhner, eingesetzt werden, sonst hätten sie das alles gar nicht bewältigen können. Das war also Arbeit, 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 von früh bis spät. Ja, wir Kinder waren halt da einfach daran beteiligt und haben auch nichts anderes mehr oder weniger gekannt.
Josef Haslinger sagt, man konnte Dankkind sein, wenn die Arbeit erledigt war.
Meistens war das dann am Samstag. Nachmittags sind wir dann Skifahren gegangen im Winter und in eigenen kleinen Bergen im Dorf, wo wir dann halt raufgetreten haben und runtergefahren sind, hintereinander in einer Spur. Aber das war wirklich so, dass wir zuerst die Arbeit machen mussten. Am Samstag waren verschiedene Putzsachen da angesetzt, musste der Saustall gemistet werden und solche Sachen. Und dann haben wir den Freund abgeholt, mit dem wir Skifahren gegangen sind. Immerhin haben wir Ski gekriegt gehabt zu Weihnachten, muss man dazu sagen. Das war natürlich Ski ohne Sicherheitsbindung und ohne Belag, und wenn es der Schnee nass war, dann ist er auf den Skien geklebt. Also es war manchmal gar nicht so einfach, dieses Skifahren. Und dann habe ich auch irgendwie zwar Ski gehabt, aber keine Skischuhe. Ich habe aber so Winterschuhe gehabt, so Pelzschuhe. Mit denen habe ich mich dann in diese Riemenbindung reinbegeben. Und wenn ich hingefallen bin, dann ist nicht der Schuh aus der Bindung gegangen, sondern ich bin aus dem Schuh geschlüpft und bin dann sozusagen mit den Socken im Schnee gestanden. So, mir war es ein bisschen alles etwas kompliziert und jedes Mal mit völlig durchnässten Socken und Füßen heimgekommen. Aber wir haben dann den Freund abgeholt und der musste noch, der war allein, der war der einzige Sohn auf dem Hof. Und der musste noch viel länger arbeiten und dem haben wir geholfen. Der musste dann noch Stroh schneiden und dieses und jenes. Und da haben wir ihm geholfen, bis er fertig war mit der Arbeit. Und dann sind wir gemeinsam losgestapft. Der ist, als ich dann schon in Stiftswettel Sängerknabe war, hat mir ein Pater, der in unserer Pfarre gelegentlich aushalf, der Pater Paulus, der hat mir eines Tages die schreckliche Nachricht gebracht, dass mein Freund mit dem Traktor tödlich verunglückt ist. Der hat natürlich dann auch in jungen Jahren schon die Feldarbeit gemacht und ist dann etwas zu flott um die Kurve gefahren an einem Hang und das Ganze ist umgestürzt und hat ihn erdrückt. Ja, die Kinderarbeit. Dass das Kinderarbeit war und dass das eigentlich, so, sagen wir mal so, nicht ganz normal war, das ist mir überhaupt erst später aufgegangen. In unserem Dorf hat das dazugehört. Es gab allerdings schon auch Ausnahmen. Es gab zum Beispiel vom Nachbardorf, gab es welche, die konnten mit ihrem Fahrrad nach Groß-Gerungs ins Bad fahren oder zu einem Teich baden fahren. Und es sind, wenn ich da auf der Heuwiese stand und mit meinem Bruder die Heuraupe bediente oder ähnliches, die sind dann mit dem Fahrrad auf der Straße vorbeigefahren. Die habe ich schon sehr beneidet, dass die baden können im Sommer. Und das hätte ich auch gern getan. Und das ist, hin und wieder ist mein Vater am Abend mit uns zum Teich gefahren. Aber das war vielleicht, weiß nicht, 3-4 Mal in der ganzen Kindheit. Öfter war das nicht.
Im Waldviertler Heimatdorf von Josef Haslinger gibt es nur wenige Kinder, die nicht von einem Bauernhof stammen.
Naja, so viele waren das nicht. Es waren die Bessern natürlich. Das war der Sohn des Schuldirektors zum Beispiel, nicht? Es gab also ein paar, ganz wenige, die keine Bauern waren und bei denen hatten die Kinder halt größere Freiräume. Auf der anderen Seite ist nicht so, dass wir gar keine Freiräume hatten. Wir hatten ja auch, dieser Bauernhof hat ja auch so seine abenteuerliche Seite. Ne? Man ist ständig irgendwo unterwegs draußen und man auch im Dorf, so ein Dorf hat auch was Abenteuerliches. Man bewegt sich im ganzen Dorf, als wäre man zu Hause. Man kennt alle und wird dann auch unter Umständen eingeladen und ist dann mal in einem anderen Haus zu Mittag und so weiter. Also, ich wollte der Arbeit entkommen, das weiß ich. Erstens einmal der Umstand, dass mein älterer Bruder unbedingt Bauer werden wollte, hat mich ohne dies zu Überlegungen veranlasst, was wird aus mir. Und das Zweite, dass ich sozusagen in der Familie das Mama-Scheißerl war. Nicht? Mein älterer Bruder ist mit dem Vater immer auf dem Feld gewesen und so weiter. Und ich habe eher die Nähe meiner Mutter gesucht, die eine sehr fromme Frau war und ist. Und die hat mich auf die Idee gebracht, ohne dies wurde ich Ministrant. Und sie hat das irgendwie mit dem Pfarrer auch besprochen. Sie hat mich auf die Idee gebracht, dass ich Priester werden könnte. Oder wenn ich diesen Wunsch hatte, hat sie mich jedenfalls darin bestärkt. Wir hatten ja nicht viel, aber meine Mutter hat trotzdem Geld gespendet für das Missionswerk St. Gabriel in Mödling bei Wien und hat mich irgendwie dazu animiert oder ich wollte es ihr gleich tun und wollte auch ein bisschen was spenden für die Mission, damit so in meiner naiven Vorstellung, die natürlich von der Kirche und vom Priester unterstützt wurde, sonst käme ich ja nicht, wäre leicht zu zerstreuen gewesen, nämlich dass es da eine ganze Menge Menschen auf der Welt gibt, die keine Chance haben, in den Himmel zu kommen, weil sie nicht missioniert sind. Und die haben mir sehr leid getan. Also die können ja auch nichts dafür, die sind dort geboren in Afrika und das Himmelreich ist ihnen verschlossen, da muss man einfach helfen. Ja. Und meine Mutter hat das halt auch so gesehen. Und ich erinnere mich daran, dass ich zunächst einmal die Sache ganz falsch angepackt habe. Ich habe nämlich mein Frühstücksbrot aufgespart und habe es in einer Schachtel gesammelt hinter, es war so ein blindes Fenster hinter dem Wäschekasten meiner Mutter. Und irgendwann, als es dann so weit war, dass es wieder an Spenden ging, habe ich diese Schachtel hervorgeholt und die war voll mit verschimmeltem Brot. Und dann hat mir meine Mutter erklärt, das geht so nicht, man muss da schon Geld spenden. Und ich habe gedacht, dass die nicht verhungern, ja, sammle ich halt Brot. Und ein Fehlschluss. Aber ich habe dann mich doch irgendwie auch Kontakt aufgenommen und habe bis in die zweite Klasse Gymnasium, zumindest habe ich von da noch Briefe aufgehoben, auch von, also offenbar Geld gespendet und Antwort gekriegt, Bedankesbriefschreiben gekriegt aus vom Missionswerk. Und diese enge religiöse Bindung an meine Mutter hat eben dazu geführt, dass der Weg, wie ich Priester werden könnte, einmal in Augenschein genommen wurde. Und unsere Pfarre Etzen wurde betreut vom Kloster, vom Zisterzienserkloster Stift Zwettl. Und so habe ich halt mit dem Pfarrer über diese Sache gesprochen, und den ich ohnehin nicht schon gut kannte, weil ich Ministrant war, und der empfahl meinen Eltern, sie sollten mich ins Sängerknabenkonvikt Stift Zwettl geben. Und ich hatte da tatsächlich noch etwas falsche Vorstellungen. Ich war naiv, kann man sagen. Ich habe mir gedacht, naja, da wird man dann lernen, wie man den Kelch hält und solche Sachen. Ich habe das Sängerknabenkonvikt Stift Zwettl, ein Gymnasium, für das man auch eine Aufnahmeprüfung machen musste, schon für eine Priesterausbildung gehalten. Und habe natürlich dann, als ich dann dort war, gesehen, was wirklich los ist. Und so bin ich halt mit 10 Jahren in dieses Konvikt gekommen.
Josef Haslinger ist der einzige Bub aus seinem Schuljahrgang, der auf das Gymnasium kommt. Ein Bauernbub, der nicht nur 8 Klassen Volksschule macht, sondern das Zeug für mehr hat. Eine echte Ausnahmeerscheinung. Das Stiftskonvent Zwettl ist 14 Kilometer vom Heimatdorf entfernt. Das ist zu weit, um täglich mit dem Fahrrad hin und zurück zu fahren. Schulbus gibt es nicht.
Ich habe mir Lernen, wie man sagt, leicht getan und habe gute Zeugnisse gehabt. Und so kam es halt auch zu dieser Empfehlung des Pfarrers, dass ich aufs Gymnasium oder in Stift Zwettl kommen sollte. Und da begann dann irgendwie natürlich, das Leben einen anderen Gang eingelegt. Ja. Das war also doch ein eine auf Disziplin ausgerichtete Veranstaltung, diese Sängerknabenkonvikt. Und hinzu kam, dass ich von Anfang an in einer schwachen Position war, weil durch dieses bildungsferne Elternhaus, irgendwie hat sich da war ja ein 500 Jahre altes Konvikt, und da hat sich natürlich eine Tradition herausgebildet, dass Leute, die über das Sängerknabenkonvikt ihren Bildungsweg begannen und letztlich Akademiker wurden, dass die ihre Söhne wiederum zurückgeschickt haben. Also es waren also sehr viele Söhne von Altsängerknaben, die mit einem Akademiker-Hintergrund sozusagen dort ankamen und eben sich besser viel wussten. Und denen gegenüber waren wir wenigen Bauernbuben, die es auch gab. Wir waren also ein bisschen die Dummerl. Wir haben jetzt fast schon damit angefangen, dass wir nicht ordentlich sprechen konnten. Ja, wir konnten nicht Hochdeutsch reden, weil wir es nie gelernt haben. Wir haben in der Schule ein bisschen, klarerweise Hochdeutsch, diese 4 Jahre Volksschule, ein bisschen Hochdeutsch im Unterricht gelernt, wenn wir Lesestunde hatten, aber sonst haben wir schon wieder im Dialekt gesprochen. Also Hochdeutsch habe ich eigentlich erst in Stift Zwettl gelernt, und die Ausdrücke, die ich für manche Gegenstände und Verhältnisse und so weiter hatte, die waren halt einfach ländlich-bäuerliche Ausdrücke, und ich wurde dafür ausgelacht. Ich hatte da keine wirklichen Freunde, ziemlich dem Spott der anderen ausgesetzt. Ich habe jedenfalls dann enormes Heimweh gehabt, aber ich war da nicht der Einzige. Einige sind auch abgehauen und wurden dann eingefangen, zurückgebracht und geohrfeigt dafür und haben Strafen gekriegt. Abzuhauen, das habe ich mir dann letztlich nicht getraut, aber ich habe immer irgendwie geträumt davon, und es hätte eh nichts genutzt. Ich wusste natürlich auch, meine Eltern würden mich als erstes zurückbringen, oder ich müsste überhaupt aus dem Internat ganz raus, und was ist die Alternative? Ich stehe wieder daheim auf dem Bauernhof und muss dann vielleicht in die Hauptschule gehen und werde Mechaniker im Lagerhaus Groß-Gerungs. Das ist noch das Beste, was ich mir ausmalen konnte, weil ich sozusagen ein geschickter Bub war, wenn es darum ging, irgendwelche den Motormäher oder die Heuraupe oder irgendwas zu reparieren. Da habe ich sehr schnell von meinem Vater mir abgeschaut, wie das geht, und habe also für gerade solche mechanischen Dinge habe ich ein Talent gehabt. Und daher wäre also Mechaniker durchaus ein Beruf gewesen, der mir irgendwie zu mir gepasst hätte und wo ich es wahrscheinlich zu was gebracht hätte. Ja. Lieber war mir schon, irgendwie den Bildungsweg beschreiten zu können. So weit war ich ja inzwischen, und daher, es hat sich dann eine zunehmende Entfremdung auch zum Elternhaus ergeben. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Es hat zunächst einmal mit der simplen Tatsache zu tun, dass wir damals nur einmal im Monat unsere Eltern sehen durften. Und das auch nicht einmal einen halben Tag, sondern nur ein paar Stunden. Es war einmal im Monat war Elternbesuchssonntag. Da sind die Eltern zur Messe gekommen. Die Messe war so dieses Hochamt um 10 oder sowas, halb bis halb 12. Und nach dem Hochamt durften wir, wenn nicht Feiertag war, wenn Feiertag war, mussten wir noch ein bisschen länger bleiben, bis zum ersten Chorgebet. Aber wenn kein Feiertag war, konnten wir dann an diesem einen Sonntag im Monat von etwa Mittag an bis um 5 am Nachmittag bei unseren Eltern sein. Nachdem mein Dorf nur ungefähr 17 Kilometer entfernt war, konnte ich mit meinen Eltern heimfahren und an diesem Tag tatsächlich zu Hause zum Mittagessen. Und dann bin ich halt ein paar Stunden aufgeregt durchs Haus gelaufen und habe mir alles angesehen, was sich verändert hat, und dann musste ich auch wieder zurückgebracht werden. Also es hat sich das Vertrauen, der Kontakt zu den Eltern, das immer mehr verloren im Laufe dieser Jahre von 10 bis 14. Und ich war, als dann diese Missbrauchsgeschichten begannen, und sie haben sehr bald begonnen, ich war völlig unfähig, darüber zu meinen Eltern zu sprechen. Ich war auch überzeugt, dass sie mir das sowieso nicht glauben, und war auch verwirrt genug, dass ich gar nicht wusste, ob das nicht vielleicht eigentlich dazugehört, und nur meine keusche Mutter hat keine Ahnung davon und Ähnliches. Es war eine Verwirrung. Dann kam hinzu, dass, ich erinnere mich, mein Vater musste ja Internatsgeld zahlen. Er hat, glaube ich, irgendwie, weil er nicht viel Geld hatte, irgendwie einen billigeren Tarif gehabt als andere. Es gab da irgendeinen Sozialtarif, aber er musste zahlen, und hat mir, wenn ich dann im Sommer die 2 Monate, wo wir Ferien hatten, daheim am Feld arbeitete, da hat er mir dann gelegentlich vorgerechnet, welche Maschine er sich schon wieder hätte kaufen können, wenn er nicht für mich in Stiftswettel das Geld zahlen müsste. Das heißt, ich bin irgendwie erpresst worden, jetzt umso mehr das abzuarbeiten und darf keine Ansprüche zu stellen, sondern dankbar zu sein, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe und meine Familie auf eine neue Maschine verzichtet, nur damit ich Priester werden kann. Denn das war irgendwie in den ersten beiden Jahren von Stiftswettel so eine ausgemachte Sache. Und tatsächlich wollte ich das. Ich habe ja zur Firmung von meinem Firmengeld, also meinen Patenonkel, habe ich einen Schott gekriegt, also ein Gebetbuch, Schott, in dem die Liturgie in deutscher Sprache nachzulesen war. Und zwar war in Stiftswettel vieles noch in lateinischer Sprache, auch wenn es dann schon irgendwie nach dem Zweiten Vatikanum war. Diese Umstellung auf deutsche Sprache, das ging langsam erst vor sich und zögerlich. Das meiste war noch lateinisch, aber ich konnte im Schott, Latein hatte ich noch nicht in den ersten beiden Jahren, ich konnte im Schott nachlesen, was die gerade auf Lateinisch beteten, und habe das auf Deutsch mitgebetet. Also ich war also ein ganz intensiver Kirchengeher zu dieser Zeit, Ministrant dann auch sowieso, und bin auch, wir mussten dann Sonntag ohne dies singen in der Kirche, das Hochamt mit Gesang mitzelebrieren, und dreimal in der Woche waren wir, also jeden zweiten Tag dann wochentags war, hatten wir gregorianischen Choral gesungen. Ich bin dann blieben noch mehr oder weniger 3 Tage übrig, an denen wir nicht verpflichtet waren, zur Kirche zu gehen, außer man war gerade als Ministrant eingeteilt. Und ich bin, auch wenn ich nicht Ministrant war, bin ich in diesen ersten 2 Jahren dann zwischendurch auch noch an den restlichen Tagen zur Kirche gegangen, weil ich eben diese religiöse Inbrunst hatte, die mir damals sicher behilflich war, ein bisschen zu bestehen in diesen etwas harten Zeiten, die da auf mich zugekommen waren. Das habe ich von meiner Mutter so gelernt, dass einem das Kraft gibt und das vermutlich abgeschaut und gesehen. Und meine Mutter war ja beim Mitglied, ich weiß nicht, ob man das Mitgliedschaft nennen kann, aber ich glaube, es ist so etwas Ähnliches beim Rosenkranz-Sühnekreuzzug und hat enorm viel Rosenkranz gebetet. Und das war alles in ihrem Arbeitstag nicht unterzubringen. Jetzt ist meine Mutter um 4 in der Früh aufgestanden, um ihre Rosenkranzgebete alle hinzukriegen, bevor die Mühe des Tages, die Stallarbeitern um 5 oder so begann. Und das hat sicher, und diese Nähe zu meiner Mutter, das hat sicher abgefärbt, dass ich eben auch diese tiefe religiöse Inbrunst als Kind hatte. Allerdings wurde die schrecklich ausgenutzt, nicht? Weil ausgerechnet mein Religionslehrer, der für mich ohne dies die höchst denkbare Autorität natürlich war, weil er eben der Religionslehrer war, ausgerechnet der hat das schamlos ausgenützt und hat dann mit diesen Missbrauchsgeschichten begonnen. Das hat halt, sagen wir mal, eine zusätzliche Härte für dieses Kindheitsleben bedeutet.
Josef Haslinger, der in den 1960er Jahren im Sängerknabenkonvikt Stiftswettel zur Schule geht und im Internat wohnt, erlebt jahrelangen sexuellen Missbrauch durch Patres des Zisterzienserstifts.
Ja, das Schlimme ist eigentlich, dass es durchwegs gegeben hat, all diese 4 Jahre. Und das, mehr oder weniger, der eine wurde abgelöst, dann kam der nächste. Das war eine Sache, mit der ich tatsächlich 4 Jahre lang in Stiftswettel konfrontiert war. Nicht alle waren damit konfrontiert. Also ich glaube schon, dass tatsächlich diese pädophilen Priester einen Blick dafür entwickelten, Wer eine besondere Anhänglichkeit braucht oder sucht, wem es nicht so gut geht, und denen haben sie sich zugewandt. So war es gewiss auch bei mir, weil dieser Pater Gottfried Eder, der Religionslehrer, der ursprünglich aus Stift Heiligenkreuz kam und dort auch wieder zurückversetzt wurde, nachdem diese ganzen Missbrauchsfälle nicht öffentlich wurden, sondern im Kloster dem Abt berichtet wurden. Das war es auch schon, also Öffentlichkeit gab es überhaupt keine dazu. Dieser Pater Gottfried hat auch sehr schnell Kontakt mit meinen Eltern aufgenommen. Er hat ja gelegentlich in der Pfarre dann ausgeholfen am Sonntag, weil der Pfarrer an Multiple Sklerose erkrankt war, nur mehr in der Lage war, eine Messe zu lesen und nicht mehr zwei. Und da hat der Pater Gottfried dann halt meinen Eltern erzählt, was ich für ein lieber Kerl bin, für ein guter Mensch. Und er hat ihnen irgendwie ganz was anderes erzählt als der Präfekt, wenn mein Vater mich dann ins Kloster zurückbrachte am Besuchssonntag und dann noch schnell mit dem Präfekt ein paar Worte wechselte. Da hat der Präfekt mich immer als Strick bezeichnet und dass ich halt schlimm sei. Und mein Vater hat ihn dann auch ermuntert, nur ordentlich mich zurechtzubiegen. Ja. Und das heißt, diese Gewalt, der man wirklich in den ersten Jahren extrem, in den ersten beiden Jahren extrem ausgesetzt war, unter dem Regime von Pater Bruno Schneider, der überhaupt kein Pädagoge war, aber ein Theologe und ein Theologiegeschichtshistoriker, das hat ihn interessiert. Er hat über die Geschichte des Benediktinerordens geforscht und dass dazwischen, dass da noch Buben waren, um die er sich hätte kümmern müssen, das war ihm sowieso äußerst unangenehm. Da war er immer grantig, wenn wir von der Singstunde kamen und er musste von seinen historischen Büchern weggerissen werden und uns darum zu kümmern, dass wir im Waschraum und so weiter unsere Sachen machten und dass wir ja kein Wort sprachen. Da war natürlich dann aber in einer bestimmten Zeit völliges Schweigegebot. Wenn da einer was geflüstert hat, sofort setzte es Ohrfeigen. Man hat richtig gemerkt, dass er grantig ist und diese Arbeit hier mit den Kindern eigentlich hasst und was anderes tun will. Das war dieses seltsame Gewaltregime. Aber es gab natürlich auch eine Chance, da doch zu einer Akzeptanz zu kommen. Und die habe ich versucht zu nutzen. Das war die Chance, sich im Chor zu profilieren als Sängerknabe. Ich kam ja auch von meiner Stimmbildung her von einer recht schlechten Ausgangsposition. Also so hat sich da in der ersten Klasse nicht allzu viel ergeben, außer dass ich die Stimmbildung und Stimmübung sehr, sehr ernst nahm und wurde dann in der zweiten Klasse Altsolosänger. Und das hat mir schon viel gegeben. Ja. Wenn jemand gut sang im Chor, eine gute Position hatte, das hat auch Achtung erzeugt. Wenn die Buben, die Solosänger waren, sonst vielleicht gar nicht so geschätzt waren, aber durch diese Position im Chor, da waren sie irgendwie unangreifbar, sodass bestimmte Soli heute noch irgendwie zu den ganz großen Musikstücken gehören, die bei mir irgendwie so eine seltsame innere Rührung, Bewegung hervorrufen, der ich mich bis heute nicht entziehen kann, also etwa das Alleluja aus Mozarts Kantate Exsultate Jubilate.
Josef Haslinger ist als Sängerknabe im Zisterzienserstift Zwettl. 4 Jahre lang erlebt er sexuellen Missbrauch durch mehrere Patres.
Über diese sexuellen Übergriffe haben wir nicht untereinander gesprochen, aber wir haben natürlich einen Blick gehabt dafür. Ich habe sehr genau gemerkt, wenn der Pater Gottfried sich jemand anderem zuwendet, und in der Art, wie er sich zuwendet, habe ich wiedererkannt die Art, wie er sich mir zugewendet hat. Und ich habe dann so etwas wie Eifersucht empfunden. Also ich war nicht glücklich darüber, dass er einen anderen hat und ich sozusagen von ihm erlöst bin, sondern ich war eifersüchtig, dass er sich von mir abwendet. So war das. Also das ist schon eine ganz tiefe Zuwendung und Verstörung und Bindung, die da entsteht, die dann auch dazu geführt hat, dass ich zu seinen Lebzeiten gar nicht in der Lage gewesen wäre, ihn öffentlich anzuklagen. Erst als ich zufällig erfahren habe, dass er gestorben ist, war vieles plötzlich wie Schuppen vor meinen Augen ab und ich habe einen anderen Blick auf das Ganze bekommen. Innerlich habe ich das fast als eine Art Befreiung erlebt, dass er tot ist, obwohl ich ihn jahrzehntelang nicht gesehen hatte und nichts mit ihm zu tun gehabt hatte, stand ich immer noch völlig in seinem Schatten, in seinem Bann. Ich war irgendwie, da gab es da eine seltsame innere Bindung und sein Tod war eine Befreiung und ich habe mir gedacht, na gut, dann kann ich auch darüber reden. Und dann kam innerhalb relativ kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, kam der Entschluss, auch zur Klasnik-Kommission zu gehen und das alles zu erzählen. Und wenn ich schon dort war, dann muss man natürlich auch die anderen Sachen erzählen, die sonst noch vorgefallen sind. Obwohl die Dinge, die dann ab der dritten Klasse vorgefallen sind, mich lange nicht in dieser tiefen Weise verletzt und berührt haben, wie diese erste Zeit mit Pater Gottfried. Ja. Ich war von Pater Gottfried diesbezüglich gleichsam zugerichtet worden und alles andere war mir nicht mehr neu, was später kam. Ja. Und insofern auch nicht mehr so, glaube ich, tiefgreifend verletzend, aber natürlich trotzdem absolut nicht in Ordnung. Nicht? Ich war ja dann immer noch erst 12, 13 Jahre alt.
Thank you.
Ende Februar 2019 tritt Josef Haslinger vor die Ombudsstelle der Erzdiözese Wien für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Mehrere Male schildert er seine Geschichte vor unterschiedlich besetzten Gremien. Ein Protokollant motiviert ihn, sie doch aufzuschreiben. 5 Jahrzehnte nach dem persönlich Erlebten. In Mein Fall, erschienen im S. Fischer Verlag, verfasst er diese.
Ich habe jetzt nach diesem Buch enorm viele Briefe bekommen. Und ich habe ja eigentlich in diesem Buch nur schreiben können über Stift Zwettl, was ich selbst erfahren habe. Und hatte ja nie mit anderen darüber gesprochen. Und habe das, was ich geschrieben habe, dann zwar mit einem Mitschüler sozusagen abgecheckt und von ihm gegenlesen lassen, damit ich nicht das Gefühl habe, ich verrenne mich da in irgendwas. Es hat sich herausgestellt, dass er das auch so wahrgenommen hat im Großen und Ganzen, auch wenn er nicht so davon berührt war wie ich. Aber was war in der Zeit davor, was war in der Zeit danach? In meinem Buch schreibe ich, dass ich gelesen habe oder im Internet recherchiert habe, dass Pater Maurus im Jahr 1981, nachdem er ja schon längst von den Sängerknaben versetzt worden war, er wurde ja in meiner Zeit versetzt wegen dieser sexuellen Übergriffe, dass er 1981 gleichsam ins Sängerknabenkonvikt zurückkehrte, als Präfekt und als Chorleiter, in einer Doppelfunktion. Also die Sängerknaben waren ihm völlig ausgeliefert. Und ich schreibe da in meinem Buch diesen lakonischen Satz, das kann nicht lange gut gegangen sein. Das war irgendwie sonnenklar, als ich das las, dass das nicht lange gut gegangen sein kann. Ja, inzwischen weiß ich genau, was los war. Das hat genau ein halbes Jahr gedauert. Dann hat das einfach immer wilder getrieben, muss man sagen. Und er hat am Herbst 81 hat er seinen Dienst angetreten bei den Sängerknaben. Im Frühjahr, am Karfreitag darauf, das wird vielleicht im April dann gewesen sein oder März, je nachdem, wann Ostern fiel, hat er nach der Karfreitags Liturgie. Er hatte zu dieser Zeit offenbar 3 Schüler, bei denen er übergriffig war, die er zu sich gelegentlich ins Zimmer einlud. Und am Karfreitag nach der Liturgie kam er auf die Idee, alle 3 gleichzeitig einzuladen zu sich und hat ihnen eine Flasche Whisky serviert, hat sie betrunken gemacht und hat mit ihnen begonnen, so erotische Spielchen zu machen. Und da kam dann ein 4. dazu, der nur irgendwas wollte und den hat er dann auch versucht dazu zu bewegen, weil der hat das jetzt ja nun gesehen, was da vor sich geht, irgendwie da mit ins Vertrauen zu ziehen, ihn sozusagen auch zu binden, aber der hat das nicht ausgehalten und ist davongelaufen und hat das dem ehemaligen Präfekten erzählt, am selben Tag noch. Und zuerst wurde natürlich alles geleugnet, man hat diesem Buben nicht geglaubt, aber dann haben die anderen, die betroffen waren, doch das auch zugegeben und dann wurde Pater Maurus am Kar-Samstag, wie man offiziell den Sängerknaben mitteilte, auf Kur geschickt und war nie mehr gesehen im Kloster. Aber er hat später, mittlerweile weiß ich das, durchaus wieder den Kontakt zu anderen Jugendlichen gefunden. Er war bei den Schulbrüdern tätig in Strebersdorf und so weiter. Er war bei den Knaben im Seminar in Hollerbrunn tätig als Seelsorger. Er hat also immer wieder den Kontakt zu jungen Burschen gesucht und auch gefunden und man hat, obwohl er schon eine solche Geschichte, eine Vorgeschichte des Übergriffs hatte, hat man offenbar im Kloster zugesehen. Man hätte sich ja alles das nur 2 und 2 zusammenzählen müssen, was das heißt, wenn man ihn nach Strebersdorf zu den Schulbrüdern gehen lässt. Nicht? Und ich weiß das alles. Der Abt hat mir zwar in einer Stellungnahme, der Abt von Stift Zwettl in einer Stellungnahme mitteilen lassen, dass man über die Toten entweder nichts oder nur Gutes sagen soll. Das fand ich persönlich eigentlich eher verletzend, wenn so mit meiner Vergangenheit in diesem Kloster umgegangen wird, dass man noch immer nicht offen darüber sprechen will. Dann hat er aber in einer anderen Aussendung, die, glaube ich, über die Katpress ging, so eine Art von Entschuldigung formuliert und hat mich eingeladen zu einem Gespräch. Und ich habe mir gedacht, ja, das nehme ich wahr. Und habe mir seine Telefonnummer besorgt und habe ihn angerufen. Wahrscheinlich hat er nicht gedacht, dass ich das machen würde. Und war also doch sehr überrascht und verdutzt, das war ihm anzumerken. Und ich habe ihm eben gesagt, dass ich auf dieses Gesprächsangebot zurückkommen will. Ich möchte mit ihm über diese Dinge reden. Und wir hatten dann auch einen Termin vereinbart, das war dann im März des letzten Jahres, der allerdings Corona zum Opfer fiel und seither hat sich dieser Termin noch nicht realisieren lassen. Was vielleicht gar nicht so schlecht war, weil inzwischen kann ich ihm alles erzählen. Ich habe einen sehr, sehr guten Überblick von den 50er Jahren bis in die frühen 80er Jahre über die Missbrauchsfälle in Stift Zwettl und welche Personen daran beteiligt waren, weil ich eben so viele Briefe auch von ehemaligen Sängerknaben bekommen habe, die mir dann auch eben auch erzählten, wie es mit Pater Maurus weiterging und andere Briefe von anderen Leuten, die wussten, wie es mit Pater Gottfried weiterging und so weiter. Und diesen Überblick will ich dem Abt von Stift Zwettl nicht vorenthalten. Ja.
Seit 2010 gibt es in der katholischen Kirche Österreichs die sogenannte unabhängige Opferschutzanwaltschaft. Die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Glasnik leitet diese. Mehr als 2500 Fälle von Missbrauch und Gewalt sind dort seither bearbeitet worden. Mehr als 27 Millionen Euro hat die durchwegs mit kirchenunabhängigen Fachleuten besetzte Kommission bisher für Therapie und Entschädigung zugesprochen. Zwar betreffen nur 1,5% aller sexuellen Übergriffe die Kirche. Aber aufgrund ihres moralischen Anspruchs ist natürlich jeder davon und gerade der Missbrauch von Macht in Abhängigkeitsverhältnissen ein zutiefst persönlich verletzender. Josef Haslinger, der als Sängerknabe in den 1960er Jahren 4 Jahre im Waldviertler Stift Zwettl Opfer von Missbrauch wurde, sagt zur Einrichtung der unabhängigen Opferschutzanwaltschaft.
Also die Glasnik-Kommission, dazu kann ich nur sagen, es ist wichtig, dass es sie gibt. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es gar nichts. Allerdings ist die Glasnik-Kommission tatsächlich ja nur für die Opfer zuständig und nicht für die Täter. Und auch nicht für den Umgang mit Tätern und auch nicht dafür, was die katholische Kirche machen soll, um in ihren Reihen da reinen Tisch zu machen und ähnliches. Dafür ist sie nicht zuständig, sie ist nur für die Opfer zuständig. Das ist der Haken an der ganzen Sache, dass es eben keine unabhängige Untersuchungskommission ist, die auch die Täter benennt, sondern dass es eine Kommission ist, die die Zeugenaussagen der Opfer zur Kenntnis nimmt und an die Kirche weiterleitet, es der Kirche überlässt, was sie daraus machen. Und was die Kirche daraus macht, ist, dass sie die Opfer in einem, wie viele finden, bescheidenen Ausmaß entschädigt. Und was sie darüber hinaus macht, ist der Öffentlichkeit unbekannt. Es gibt andere Möglichkeiten. Das hat man in Irland gesehen, das hat man in Kanada und in den USA gesehen, das hat man in Australien gesehen. Aber diesen Weg, dass tatsächlich eine unabhängige Kommission das untersucht und die Kirche verpflichtet ist, die entsprechenden Informationen zu liefern und Unterlagen rauszurücken, über die zu bestimmten Zeiten tätigen Pädagogen und Menschen, die in Kontakt mit den Schülern waren, die sich im Nachhinein gemeldet haben und Missbräuche anklagen. Diese unabhängige Kommission gibt es halt bei uns nicht und die Glasnik-Kommission ist ein Ersatz dafür, die ist besser als nichts, aber in gewisser Weise ist sie eben auch ein Ersatz für etwas, was eigentlich geleistet werden müsste, nämlich wirklich diese Geschichte des Missbrauchs in der katholischen Kirche so aufzuarbeiten, dass man nicht alle paar Jahre mit neuen Fällen nachbessern muss.
Die Wahrheit wird euch frei machen, das ist der Titel der Rahmenordnung. Diese haben die katholischen Bischöfe als Grundlage für Maßnahmen zur Gewaltprävention geschaffen. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözesen sind die Vorgaben der Rahmenordnung verpflichtend und sie bestätigen mit ihrer Unterschrift deren Einhaltung. In der Rahmenordnung ist zum einen Grundwissen zum Thema Gewalt und Missbrauch zusammengestellt. Zum anderen sind Verhaltensregeln beschrieben, die im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu befolgen sind bzw. zur Selbstreflexion anregen sollen. Im letzten Teil der Vorgabe wird die Verfahrensordnung aufgezeigt. Diese regelt die Vergehensweise, wenn ein kirchlicher Mitarbeiter eines sexuellen Missbrauchs verdächtigt wird. Die Vergangenheit des Vertuschens soll nicht wiederholt werden. Hinschauen statt Wegschauen ist gefordert. Bei Josef Haslinger aber bleibt eine gewisse Skepsis bestehen.
Ja, ich hoffe, ich habe ja da keinen Zugang zu diesen Strukturen. Ständig wird das beteuert, dass so etwas heutzutage nicht mehr vorkommen kann. Und ich bin auch überzeugt, dass sich was getan hat, weil ja, dass diese Sensibilität auf dieses Thema, wie sie heutzutage gegeben ist, früher nicht da war. Ich stelle mir vor, damals hätte die, sagen wir, Zwettler Zeitung irgendwie erfahren, dass es da einen Missbrauchsfall in Stift Zwettl gab und dass ein Priester versetzt wurde in ein anderes Kloster. Ich bin nicht einmal sicher, ob die darüber berichtet hätten. Die Hörigkeit gegenüber dem Kloster durch die Öffentlichkeit war so groß, dass ich annehme, es hätte ein Anruf des Abtes genügt und die Sache wäre unter den Tisch gefallen. Das muss die Öffentlichkeit nicht erfahren, das machen wir unter uns aus. Nicht? Also so war das. Und auf die Idee, dass man solche Fälle zur Anzeige bringt, bin ich eigentlich die ganze Zeit über, wo ich es tun hätte können, weil die Dinge nicht verjährt waren, überhaupt nicht gekommen. Ich habe zwar selber, was die eigene Erfahrung und die eigene Irritation und das hat mich schon verfolgt. Und so habe ich, als ich begonnen habe zu schreiben, immer wieder in literarischen Texten solche Sachen geschrieben. Aber das war eben auch literarisch verfremdet. Es war nicht klar, was davon ist, war. Und es war nicht klar, wer steht dahinter. Obwohl ich irgendwie einen Drang verspürt habe, die Dinge zu benennen. So habe ich zum Beispiel in der ersten Geschichte, die ich dazu geschrieben habe, von einem Täter, einem Religionslehrer, der ähnliche Dinge gemacht hat, wie auch in Wirklichkeit, ja, in dieser Geschichte, den habe ich Pater G. genannt. Und ich frage mich heute noch, warum ich das gemacht habe. Also entweder sage ich Pater Gottfried oder ich lasse es weg. Wieso mache ich Pater G.? Ich habe mir nichts getraut, Pater Gottfried zu sagen. Das wollte ich ihm nicht antun. Aber vielleicht wollte ich ihm schon einen Schrecken einjagen. Vielleicht wollte ich haben, dass es Leute gibt, die sich fragen, Pater G., kann das, der Haslinger war doch in Stift Zwettl, kann das der Pater Gottfried, meint er den? Also, vielleicht wollte ich das, vielleicht wollte ich ihn irgendwie. Das kann schon sein, das halte ich für möglich. Ja. Aber die Fähigkeit, darüber Klartext zu reden, hatte ich absolut nicht. Ich kenne keinen einzigen Fall, in dem die Kirche gesagt hat, wir haben diese Dinge jetzt untersucht, wir sind bei den Gesprächen mit verschiedenen Missbrauchsopfern draufgekommen, dass offenbar auch noch diese und jene Personen, die sich bisher nicht gemeldet haben, Opfer von solchen Missbräuchen wurden. Wir werden diese Personen jetzt einmal anschreiben, werden sie uns bei denen entschuldigen und hoffen, zu einem Gespräch einladen, ob das auch so ist, dass sie nicht fälschlicherweise sozusagen zu Opfern gemacht werden und Ähnliches. Einfach, dass die Kirche auf ihre Opfer zugeht. Dieses Buch ist jetzt über ein Jahr heraus und immer noch kriege ich, meistens sind es Mails, klarerweise heutzutage, und nicht Briefe, lange Mails. Und vor 3 Tagen habe ich wieder ein Mail gekriegt von jemandem, der das Buch gelesen hat und dem plötzlich die eigene Kindheit im Kloster Schlierbach in dem Fall um die Ohren geflogen ist, die er auch verdrängt hatte und wo er sich nicht rangetraut hatte, das wirklich sich dem zu stellen. Und das Buch hat dazu geführt, dass er jetzt, er ist offenbar jetzt ungefähr 60 Jahre alt, wenn ich das alles richtig zuordne, vor der Not steht, sich diese Dinge auch alle einzubekennen und er weiß nicht, was er damit machen soll und soll er schauen, ob die Leute noch leben und irgendjemand davon und das Gespräch suchen oder soll er das für sich oder soll er mit jemandem darüber sprechen oder soll er es aufschreiben. Und es ist sozusagen eine große Beunruhigung, nachdem er das alles Jahrzehnte verdrängt hatte und einigermaßen mit dieser Verdrängung ganz gut leben konnte, habe ich das in gewisser Weise wieder aufgerührt durch mein Buch. Wenn man älter wird und solche Dinge, unausgesprochenen Erlebnisse im Hintergrund stehen, drängen die ins Bewusstsein, weil mit dem Alter man auch den Kindheitserinnerungen wieder näher rückt. Und das mag ja auch ein Grund sein, warum ich so spät erst das dann letztlich doch geschrieben habe. Das hat dann vielleicht nicht nur damit zu tun, dass Pater Gottfried gestorben war, sondern vielleicht auch damit zu tun, dass schon der Anblick von Zisterziensern auf dem Flughafen von Schwechat mich daran erinnert hat, an das, was vorgefallen ist und das dann im Alter von 63, 64 Jahren. Ich habe ja das auch bei anderen Menschen beobachtet, mit denen ich näher bekannt war, dass sie, je älter sie wurden, desto mehr fingen sie an, von ihrer Kindheit zu erzählen, desto näher war ihnen die Kindheit. Und das ist auch so ein Phänomen, dass man diesen Dingen letztlich auch als Opfer gar nicht ausweichen kann, dass diese Dinge zurückkehren. Auch wenn sie jahrzehntelang, wenn man jahrzehntelang meint, einen Umgang damit gefunden zu haben, der es einem erlaubt, damit ganz gut zurechtzukommen und das sozusagen in der Vergangenheit zu belassen, plötzlich wird es wieder Gegenwart und mischt sich ein.
Josef Haslinger verlebte 4 Jahre im Sängerknabenkonvikt von Stiftswettel. Die Missbrauchserfahrungen prägen, aber es ist nicht alles schlecht, was er erfuhr, denn seine Schulerfahrung bringt ihn zum Schreiben. Haslinger gehört zu den erfolgreichsten heimischen Autoren. Erwähnt seien hier die Romane Opernball und Vaterspiel. In Mein Fall hat er die Erlebnisse in Stiftswettel aufgearbeitet. Privat dauert es lange, bis Josef Haslinger darüber spricht.
Ich habe meiner Frau davon erzählt, aber sehr spät. Zum Beispiel habe ich im Alter von 17, 18 Jahren mit einem Schulfreund zusammengewohnt, mit dem ich nach wie vor in sehr gutem Kontakt bin. Und der hat das Buch gelesen und hatte keine Ahnung, Ich habe nie darüber gesprochen, sagt er, was mir gar nicht bewusst war. Bei meiner Frau ging es auch so. Ich habe mit der natürlich gesprochen einmal, aber nicht so ins Detail gehend. Und das war ungefähr zu der Zeit, als ich zu meiner Mutter darüber gesprochen habe. Aber da war ich wohl schon etwa 25 Jahre alt und eben ein paar Jahre schon verheiratet. Mein Vater war schon gestorben. Das hätte mich ja sehr interessiert. Im Nachhinein würde mich das sehr interessieren, ob er irgendeine Vermutung hatte, wenn er mich da, oder eine Angst hatte, wenn er mich da allein von den Ferien zu diesem Pater Gottfried, aus den Ferien zu diesem Pater Gottfried ins Kloster brachte, der mich sozusagen exklusiv bestellt hatte, so würde ich das heute sagen, oder eben eingeladen hat, ein paar Ferientage mit ihm im Kloster zu verbringen. Einmal hatte ich, erinnere mich, dass er mich mal gefragt hat, als er mich dann abholte, ob noch andere da waren, andere Buben. Und dass es mir schwer fiel zu sagen, dass sonst niemand da war, weil ich natürlich das, was der mit mir gemacht hat, im Hintergrund hatte und auch irgendwie Angst hatte, dass mein Vater das dann ahnen könnte. Also das Ganze wurde ja nicht nur von mir aus auch vor der Öffentlichkeit versteckt, sondern selbstverständlich auch vor meinen Eltern. Die sollten das nicht wissen. Ich war ja diesem Mann da völlig hörig und war ein Geheimnisträger. Ja, der hat mich zum Geheimnisträger gemacht. Es war sicher auch ein Versprechen, dass ich zu niemandem was sage. Und diese Enttäuschung wollte ich diesem Mann sicher nicht bescheren. Und man ist dann schon in einer enormen seelischen Zwangsjacke gelandet, und aus der man eben, wie sich herausstellte, unter Umständen ein halbes oder mehr als ein halbes Leben lang gar nicht mehr rauskommt.
Passionswege.
Eine schrittweise Annäherung zur Fastenzeit.
Mutige Gedanken zum Nachhören und Weiterdenken.
Passionswege.
Eine Sendereihe für mutige Ohren.